Guten Abend miteinander. Ihr habt die Glocke von der Klosterkirche in Saint-Maurice gehört. Am Mikrofon zu diesen kirchlichen Sendungen von heute Abend begrüßt ganz herzlich der Alois Grichting. Wir hatten eigentlich ein Radiofesper gehört vom Kanzler von der Abtei Saint-Maurice, von Gabriel Stucki. Er ist aber im Moment noch nicht bei uns eingetroffen und aus dem Grund kehren wir jetzt zuerst Kirche aktuell. Kirche aktuell. Ich darf unter dem Schlagwort Kirche aktuell heute Abend wieder Nachrichten geben aus der Kirche und heute das kirchliche Gespräch am Sonntag heute mit dem Pfarrer Jean-Pierre Brunner von Saas Grund und Saas Palo. Er berichtet uns über die Wallfahrt vom nächsten Dienstag zur Mütter Gottes Statue auf dem Monte Moro Pass. Zum Schluss von der Sendung kehren jeder noch etwas kirchliche Musik heute Musik auf der Kirche von Reckingen und zwar genau auf der wunderbaren Orgel, die ein Orgelbüber Karlen gemacht hat. Jetzt darf ich zuerst einmal Nachrichten aus der Kirche lesen. Religionsfreiheit. Das Außenministerium der Vereinigten Staaten kritisiert, dass die chinesische Regierung nur den staatlich anerkannten Glaubensgemeinschaften die freie Ausübung der Religion gestattet und die Mitglieder anderer Kirchen verfolgt, verhaftet und mit Strafen belegt. In China sind mindestens 4 Bischöfe der römisch-katholischen Untergrundkirche in Haft. Nicht verfolgt werden die Mitglieder der vor 40 Jahren gegründeten sogenannten patriotischen katholischen Kirche. Jugendzentrum Einsiedeln. Die Kassen des Schweizer Jugend- und Bildungszentrums in Einsiedeln sind leer. Es fehlen, um den Betrieb über das Jahresende hinaus aufrechterhalten zu können, 300.000 Franken. Die Besitzerin des Hauses, eine Stiftung, hat deshalb einen letzten Spendenaufruf erlassen. Wenn der angegebene Betrag bis Ende des Jahres nicht eintrifft, geht das nun 40-jährige Haus statutengemäß an den Bischof von Chur über. Russland. Der Patriarch von Moskau, Alexei II., bedauert, dass Präsident Jelzin das neue Religionsgesetz nicht unterzeichnete und an die Duma zurückwies. Dies verhinderte eine sofortige Inkraftsetzung, die das Überleben der katholischen Kirche in Russland gefährden würde. Der russische Staat anerkennt nämlich als traditionelle Religionen nur die russisch-orthodoxe Kirche, das Judentum, den Buddhismus und den Islam. Für die Nichtunterzeichnung des Gesetzes hatte sich auch der Papst in einem Schreiben an Präsident Jelzin gewandt. Es war das dritte Mal, dass der Papst durch Handschreiben an Russland hervortrat. Das erste Schreiben sandte er 1981 auf dem Höhepunkt der politischen Krise in Polen an den damaligen KP-Chef Brezhnev. 1988 intervenierte der Papst in einem zweiten Brief zugunsten der offiziell nicht zugelassenen griechisch-katholischen Kirche. Das vor allem von den kommunistischen Duma-Abgeordneten getragene neue Religionsgesetz wird von den Mächtigen in Moskau auch als ein Mittel im Ringen um die Macht empfunden. Der kommunistische Abgeordnete Viktor Iljuchin drückte diese Meinung mit den Worten aus: Der Westen benutzt die Religion als ein Mittel, um das Denken des russischen Volkes zu beeinflussen. Ja, als ein Mittel, die Leute unter Kontrolle zu bringen. Homosexuelle Paare. der Pfarrkonvent der evangelisch-reformierten Kantonalkirche Basel-Land schlägt die Entwicklung von liturgischen Formen von Segnungsgottesdiensten für gleichgeschlechtliche Paare vor. Gleichgeschlechtlichen Paaren soll in Basel-Land die Möglichkeit gegeben werden, ihre Partnerschaft, wie es wörtlich heißt, auch vor Gott in Fürbitte und Segen gottesdienstlich begleiten zu lassen. Steffi Graf. Die Tennisspielerin Steffi Graf hat für ihren Kirchenaustritt persönliche Gründe geltend gemacht. Sie sei nicht aus der katholischen Kirche ausgetreten, um der Kirchensteuer zu entgehen, erklärte sie in Washington. Sie habe diese Steuern korrekt bezahlt. Gleichzeitig bat Steffi, man möge ihre persönlichen Gründe respektieren. Internet. Der Vatikan möchte jetzt über Internet Bischöfe, die dringend zusätzliche Priester benötigen, mit jenen ihrer Amtskollegen in Kontakt bringen, die über genügend Klerus verfügen, der willig wäre, sich in anderen Ländern einsetzen zu lassen. Besonders schwer ist der Priestermangel in Brasilien, wo in einer Diözese ein Priester auf 102.000 Katholiken gezählt wird. In Peru gibt es eine weitere Diözese, in der ein Priester auf 78.000 Gläubige zur Verfügung steht. Im Sudan ist durchschnittlich ein Priester auf 30.000 Gläubige, in Angola ein Priester auf 46.000 und in Mosambik ein Priester auf 56.000 Gläubige zur Verfügung. Abtreibungen. Die Zahl der Abtreibungen ist in England erstmals seit 5 Jahren wieder gestiegen. Insbesondere hat es in der Altersgruppe der 16- bis 19-Jährigen im Vergleich zum Vorjahr 15% mehr Abtreibungen gegeben. 1996 zählte man in England 177.000 Abtreibungen. Neue Sprache. An einem Treffen europäischer Pfarrgemeinden, an dem im italienischen Udine 260 Priester und Laien aus 13 Ländern teilnahmen, wurde betont, dass die Kirche eine verständliche Sprache finden und eine neue Glaubenspädagogik entwickeln müsse. Dies setze eine persönliche und gemeinschaftliche Auseinandersetzung mit dem Evangelium voraus, die letztlich Quelle aller Erneuerung sei. Es gelte, trotz der Verminderung der Zahl aktiver Christen und schwindenden Einflusses des Christentums auf die Gegenwartskultur nicht zu resignieren. Es bedürfe ferner in der heutigen Situation überzeugter Christen, die fähig seien, Gottes Liebe durch Wort und Tat glaubwürdig zu bezeugen. Jesuitischer Sozialeinsatz. In diesem Herbst gibt es erstmals in der Schweiz für Männer und Frauen im Alter von 19 bis 30 Jahren die Möglichkeit, in jesuitischem Geist Sozialeinsatz zu leisten. Die JEV, was Jesuit European Volunteers heißt, organisiert unter der Leitung von Pater Lukas Niederberger solche Einsätze in den Kantonen Zug und Luzern. Judith Stoffer von Radio Zoom aus Zürich hat mit Herrn Niederberger, aber auch mit der ehemaligen Cheffrau Susan Horak über die Gründe von Cheff ein Gespräch geführt. Welches waren die Gründe, die Frau Horak bestimmten, ein Jahr lang bei Cheff mitzumachen? Hören wir ihr Statement.
Cheff, so heißt das Jugendprojekt der Jesuiten. Cheff heißt ausgeschrieben Jesuit European Volunteers, auf Deutsch Einsatz von europäischen Freiwilligen im jesuitischen Geist. Schon bei ihrer Gründung im 16. Jahrhundert haben die Jesuiten Jugendarbeit gemacht. Der bekannte katholische Orden hat Schulen gegründet und Jugendliche unterrichtet. Heute hat sich die Jugendarbeit der Jesuiten aber verändert. Der Lukas Niederberger, seit 12 Jahren bei den Jesuiten und Schweizer Koordinator für das Jugendprojekt, sagt wie.
Die Arbeit mit jungen Menschen, die ist eigentlich seit der Gründung des Jesuitenordens im 16. Jahrhundert aktuell gewesen. Also die haben ja mit von den ersten Schulen und Universitäten in Europa gegründet. Aber was neu ist, ist vielleicht der soziale Aspekt. Die Jesuiten sind ja eher verrufen, sie haben mit der Elite geschaffen und ihre Edel-College und Schulen gehabt. Und das ist schon vor allem in den 70er Jahren durch den stärkeren Einfluss auch von den latinamerikanischen Mitbrüdern und von den Kirchen, dass die Jesuiten so einen Gump gemacht haben, mehr von der intellektuellen Arbeit hin zu der sozialen Tätigkeit. Und darum so die Verbindung mit jungen Leuten zu arbeiten und ein sozialpolitisches Bewusstsein fördern, auch bei den Jungen, weil das ist ja nötig. Also wenn wir uns fragen, wohin läuft die Welt, dann können wir unsere Hoffnung eigentlich wirklich nur aus der Jugend schöpfen.
Jährlich machen weltweit 700 junge Frauen und Männer zwischen 19 und 30 ein Chefjahr. Seit Ende 80er Jahren sind jeweils auch 2 bis 3 Schweizerinnen und Schweizer dabei. Zum Beispiel Susanne Horak aus Winterthur. Sie war vor 5 Jahren in Graz und hat in der Flüchtlingshilfe gearbeitet. Was war die Motivation für die damals 26-jährige Schweizerin, ihre Arbeit als Kulturingenieurin aufzugeben und ein Chefjahr in Österreich zu machen?
Von der Ausbildung her und vom Beruf her war es so Matur, Studium, Arbeiten. Und im Nachdiplomstudium bin ich eigentlich zum Nachdenken gekommen und habe mir überlegt, ob das eigentlich so geradlinig weitergehen soll. Habe dann eigentlich, weil ich gespürt habe, dass ich nicht nur im Ingenieurbereich Neigungen und Fähigkeiten habe, sondern eigentlich auch im sozialen Bereich, menschlichen Bereich, wo eigentlich die ganze Zeit zu kurz gekommen ist, habe ich eigentlich einen sozialen Satz gesucht. Und dann ist mir der Zettel, der grüne, von der Chef in die Hand gekommen und ich habe eigentlich, als ich den gelesen habe, ziemlich klar gewusst, dass es eigentlich das ist, was ich machen möchte. Es ist dort nicht Sozialeinsatz gestanden, sondern Einsatz für Gerechtigkeit. Das ist vielleicht nur ein Wort, aber es ist irgendwo die Intention dahinter, die für mich wichtig ist. Das Zweite ist, dass ich auch auf dem religiösen Bereich eigentlich dort in einer Phase gewesen bin, wo ich einen Weg gesucht habe. Und von dem hat mich eigentlich auch eben das eine Wort Spiritualität sehr angesprochen.
Die Suche nach Glauben und Spiritualität war für Susanne Horak genauso wichtig gewesen, wie der Einsatz für eine gerechtere Welt. Genau das sei auch im jesuitischen Sinn, meinte Lukas Niederberger. Mit Spiritualität meinen die Jesuiten nämlich nicht nur beten.
Was die Jesuiten versuchen, ein Spiritualitätsleben, das nicht abgehoben ist. Also nicht in dieser und dieser Stunde, da gehe ich beten und in der anderen Stunde, da arbeite ich dann, sondern das soll ihnen angehen. Dort sehe ich auch den Vorteil von Jeff, dass es wirklich etwas Ganzheitliches ist, dass die Sozialdimension angesprochen ist, also dass die jungen Menschen einen Weg nach außen gehen, die Augen aufmachen und gleichzeitig auch einen Weg nach innen gehen und mal fragen, also, wieso mache ich das eigentlich, was ist meine tiefste Motivation für die Menschen, für die Welt, mich einzusetzen.
Sich für Menschen einsetzen, das hätte Susanne Horak gefallen. Das sei aber nicht so einfach gewesen, meint die ehemalige Cheffrau. Die erste Woche in Graz sei für sie schon ein kleiner Kulturschock gewesen, meint sie im Nachhinein. Auf der einen Seite hat sie für afrikanische Flüchtlinge eine Wohnung, Arbeit und Kleider müssen organisieren. Auf der anderen Seite hat sie mit 3 wildfremden Frauen und einem Mann ein Jahr lang in einer Wohngemeinschaft gelebt und hat auch müssen schauen, dass sie mit dem knappen Geld über die Runde kommt. Und doch, die Arbeit mit den Flüchtlingen hat ihr viel bedeutet.
Das eine ist sicher, wenn wir jetzt wieder auf der sozialen Seite anfangen, die Arbeit mit den Leuten. Also ich habe ja jetzt auch als Sozialarbeiterin geschafft. Ich habe meinen Beruf als Ingenieurin aufgegeben. Und es ist ganz klar, das hat jetzt mein Leben bestimmt, bis heute, oder? Dass ich mit diesen fremden Menschen zusammengekommen bin. Wobei ich am Anfang auch muss sagen, habe ich ziemlich einen Kulturschock erlebt. Und habe nicht gedacht, ich habe mich mal offen erlebt gegenüber Fremden und habe erst dann gemerkt, dass es nicht so einfach ist.
Nach dem Chefjahr ist Susanne Horak wieder in die Schweiz zurückgekommen. Das war 1993 gewesen, mitten in der Rezession, und das war halt gar nicht einfach gewesen. Sie hatte keine Arbeit und musste stempeln. In dieser schwierigen Zeit hat sie sich auch entschieden, dass sie nicht mehr als Kulturingenieurin arbeiten will, sondern eine Arbeit im Sozialbereich suchen will. Nach 11 Monaten hat es dann endlich geklappt mit der Arbeitssuche. Sie hat eine Stelle beim Flüchtlingsdienst in Baselbiet gefunden. Auch jetzt noch denkt sie manchmal an das Jahr in Graz. Fast schon Heimweh hat sie dann.
Ich hatte sehr viel Heimweh nach Graz. Was komisch ist, wenn man in seine Heimat zurückkommt und dann nachher eigentlich in ein anderes Land, zu einer anderen Stadt Heimweh hat. Bei mir hat es lange gedauert, bis sie mich ablösen konnte. Es war unheimlich intensiv. Eines der intensivsten Jahre, die ich je erlebt habe in meinem Leben.
Bischofsamt. Der Bischof von Innsbruck, Reinhold Stecher, der soeben seine Nachfolge vorbereitet, sagte in einem Interview, ein Bischof müsse das Vertrauen Roms und auch der Gläubigen seines Bistums besitzen. Wenn dies nicht vorhanden sei, bestehe die Gefahr eines horizontalen Schismas. Monsignor Stecher betonte, er habe den Eindruck, dass der Papst unter den Problemen leide, die es wegen den Bischofsernennungen in Österreich, der Schweiz und in anderen Ländern gegeben habe. Hildegard von Bingen Jubiläum. Am kommenden 13. September beginnt offiziell die Feier des 400. Geburtstages der heiligen Hildegard von Bingen, die von ihren Eltern als achtjähriges Mädchen in ein Kloster gesteckt wurde. Sie hat sich zu einer großen Persönlichkeit entwickelt. Sie war eine Ordensfrau und christliche Schriftstellerin, die für Einheit von Glauben und Leben einstand und den Menschen für sein Verhältnis zu sich selbst, zur Schöpfung und zu Gott in Verantwortung nahm. Die heilige Hildegard, die zahlreiche Schriften hinterließ, gilt als eine der bedeutendsten Frauen des Mittelalters. Man bedauert sehr, dass sie von esoterischen Kreisen zum Guru gestempelt wird. Diese Kreise unterschieben ihr Magie der Edelsteine und Gesundheitskochbücher. Therese von Lisieux. Die Kirche gedenkt am kommenden 30. September des 100. Todestages der heiligen Therese von Lisieux. Sie gilt als die größte Heilige der modernen Zeit. Therese von Lisieux starb jung an Tuberkulose. Bolivien. Der aus Ilgau im Kanton Schwyz stammende Weihbischof von Reyes in Bolivien, der 53-jährige Karl Bürgler, betonte kürzlich, dass die Kirche in Bolivien eindeutig für die Armen eintreten müsse. Wörtlich führte der in der Schweiz auf Urlaub weilende Bischof aus, mit den Armen müssen Wege und Prozesse gefunden werden, die sie aus der Armut herausführen. Diese Wege würden von einer praktischen Befreiungstheologie getragen. In Reyes, so Monsignore Bürgler, können wir uns eine Pastoral ohne Basisgemeinden gar nicht vorstellen. Sie bereichern das Leben. Auch der Austausch von Meinungen zwischen Laien und Geistlichen, die Solidarität und die gemeinsame Suche nach Problemlösungen gehören zu unserer Kirche. Die Diskussion mit den Reichen müsse weiter und intensiver werden. Andererseits habe das Christentum bisher bei den Indios in Bolivien noch nicht stark Fuß fassen können. Dies zeige auch der sehr schwache Nachwuchs an einheimischen Priestern. Monsignore Bürgler sieht deshalb auch in der Förderung des Nachwuchses an Priestern und Laien eine seiner Hauptaufgaben. Monsignore Bürgler ist Redemptorist. Er hat 1967 am Ende seines Noviziates in Leuchstadt seine Profess abgelegt. Gespräch. Ende August oder Anfang September werden Vertreter der Churer Bistumskantone mit Bundesrat Flavio Cotti über die Lage im Bistum Chur beraten. Der Sprecher der Bistumskantone, der Obwaldner Regierungsrat Hans Hofer, erklärte zu diesem Treffen den Medien wörtlich: Wir werden selbstverständlich Druck aufsetzen, dass Bundesrat Cotti seinen Botschafter nach Rom schickt, um auf eine Lösung im Bistum Chur hinzuwirken. Andernfalls sind wir in dieser Sache bald am Ende unseres Lateins. Thank you. nach der gäbigen Musik von Michael Pretorius. Sie trägt den Namen Ballet du Roi, das heisst Ballett des Königs. Kommen wir jetzt zum heutigen kirchlichen Sonntagsgespräch. Ich habe es mit dem Pfarrer Jean-Pierre Brunner von Saas Grund und Saas Balu machen. Er berichtet uns über die Wallfahrt, die am nächsten Dienstag zur Müttergottesstatue auf dem Monte Moro Pass geplant ist. Bevor wir im Studio aber angefangen haben zu reden, hat der Pfarrer Brunner mir Musik vorgeschlagen und die, die dir jetzt gerade genau hören. Pfarrer Jean-Pierre Brunner, wie sind eigentlich heute hier zusammengekommen, um über die Wallfahrt zu reden, was nächstens einmal soll geben auf dem Monte Moro Pass. Aber für das anzufangen, haben wir jetzt gerade zuerst einmal eine Musik gespielt, die ihr mir vorgeschlagen habt. Was war das für eine Musik?
Die Musik war vom Kinderchor Hallau unter der Leitung von der Regula Salate mit dem Titel «Lust auf Leben» heisst die ganze CD. Und «Du darfst eben glauben» habe ich am Anfang von dieser Sendung gestellt. Weil wenn wir auf eine Wallfahrt, auf eine Pilgerreise gehen, dann ist das ein Ausdruck von unserem Glauben. Dann geben wir eben für den Glauben auszudrücken und nicht den Glauben zu bekommen.
Wir wollen jetzt nachher ein bisschen näher über die Wallfahrt reden. Aber vielleicht zuerst einmal, ihr seid doch in einer Pfarrei, zusammen mit Alma Gell und so, seid ihr da Pfarrei an der Grenze zu Italien. Habt ihr auch irgendwelche Beziehungen zu diesen italienischen Nachbarpfarreien?
Also ein paar Jahre sind die Beziehungen fast entschlafen. Man hat sich eher wieder ausserhalb vom Telli, also zum Rhone-Telli konzentriert. Danach aber, jetzt seit ein paar Jahren, versucht man immer mehr, den Kontakt mit Macugnaga, der nächsten Pfarrei zum Saastal, zu pflegen. Wir haben jetzt da immer am 17. August eine Schmugglermesse, anlässlich für all die Leute, die früher haben, es ist jetzt eher Gottes, aber es ist auch eher vom Überleben und für das Geld geschmuggelt und sind umgekommen. Wir haben auch Schmugglertreffen gehabt hier dieses Jahr und versuchen jetzt auch immer mehr die Pfarrei ein bisschen Zusammenhang zu geben, vor allem durch diese Wallfahrt.
Ihr habt gesagt, am 17. August immer wieder die Schmugglermesse. Hätte die schon Tradition? Ist das schon längere Zeit?
Die Schmugglermesse, einmal von der italienischen Seite her, hat schon sehr lange Tradition, über viele Jahre. Da sind ein paar Jahre, so 4, 5, 10, so sind ich auch im Beruf gegangen zu der Messe. Und seit dem letzten Jahr bin jetzt auch ich immer mitgegangen, für euch zu zeigen, schliesslich, wenn euch Saser im Beruf geht, dann geht euch der Herr mit, für euch einen Teil davon von der Messe auf Deutsch zu machen. Und da sind das letzte Jahr ungefähr an die 400 Italiener und also 40 Saser da gewesen.
Ihr habt gesagt, der Herr, kennt ihr die Hero da an der Grenze? Ich meine, auf der Basis oder auf der Ebene von diesen Hero kommen wir hier und da mal zusammen.
Also gerade vorgestern ist mich der Don Zibetti, ein 75-jähriger Geistlich, Monsignore von Mailand, besucht. Und er war bis vor ungefähr 10 Jahren in Macugnaga Pfarrer gewesen. Und der Don Maurizio, der aktuelle Pfarrer von Macugnaga, den kenne ich euch aber von den Schmugglermessen an. Und jetzt durch die Vorbereitung der Wallfahrt war sehr rege Briefkontakt und euer Telefon, das wir miteinander ausgetauscht haben. Und sicher auch eine Freundschaft, die jetzt entstanden ist.
Da unten reden uns natürlich jetzt alle Italienisch, nehme ich an. Aber hat es da auch noch Saser-Geschlechter?
Soweit das mir recht ist, wenigstens auf dem Friedhof hat es ein Schuppu-Saser-Geschlechter. Es leben auch noch da. Es ist sehr ein Bild, hübsches Tier für das Macugnaga. Und wenn man eine alte Person trifft und Walliserdeutsch redet, dann die sie hundertprozentig auf Walliserdeutsch Antwort zurück. Man ist erstaunt, dass die Schuppu mal gerade jetzt besser Walliserdeutsch haben, als zum Beispiel all die Schüler, die ich in der Primarschule habe, die überhaupt keine Kleuch Walliserdeutsch mehr kennt.
Die Saser sagen, glaube ich, du Macugnaga, Macugnaga oder irgend so etwas. Habt ihr die Absicht, das, was ihr da gelegentlich miteinander macht, noch auszubauen? Das heisst, die Kontakte zu verbessern in den nächsten Jahren?
Jawohl, wir sagen dem Macugnaga. Und ich hätte für mich selber als junge Geistlich mit noch ein bisschen Energie übrig für vielleicht nächstes Jahr. Ich hätte geplant eigentlich schon, dass wenigstens vielleicht ich mal überginge. Für Skidacher ist es vielleicht ein bisschen schwerer. Für die meisten an der Don Maurizio und der Don Zibetti können nicht Deutsch. Und dann wäre es vielleicht schwer, also die Austausche zu machen, aber dass man wenigstens einander sie besucht und vielleicht aber wirklich nicht nur mal im Jahr zusammenkommt, sondern auch mehr.
Es gibt natürlich noch andere Übergänge als gerade der Monte Moro. Ihr habt da verschiedene Möglichkeiten, nach Italien zu gehen. Welche sind jetzt da momentan aktuell?
Also der in der Schmugglermesse ist immer der Mondelli-Pass. Der Antrona-Pass ist natürlich gerade der Nebuns, der Monte Moro, wo wir einen Brief geben. Es sind überall Übergänge, aber der gäbigste ist sehr wahrscheinlich halt schon der Monte Moro, weil danach, wenn man dann mal zu oberst auf Monte Moro ist, von der Schweizer Seite, kann man da noch mit dem Sessellift wieder am Ab, wenn man zu fühlen ist, nicht schick zu laufen.
Darüber reden wir jetzt gerade nachher, aber jetzt hätten wir eine Musik nötig. Herr Pfarrer, ihr habt mir wieder eine gute Musik, sehr wahrscheinlich gebrungen.
Ja, das ist also von Claudio Brentini. Es läuft so viel verkehrt. Ein Bitte an Gott, dass er uns hilft, die Liebe mehr zu verwirklichen.
Du hast Liebe lehrt, es gibt kein schönes Angebot. für mir ein erbarmer guter Gott. Du heisst Liebe Lehre, es gibt kein schönes Angebot. Es gibt noch so viel Gewalt, doch lieb wird's uns gelehrt. Nur die Waffe geben, halt, heber warmen guten Gott. Du heisst Liebe lehr, es gibt kein schönes Angebot. Du's Licht in uns vermehren, heber warmen guten Gott. Du heisst Liebe lehr, es gibt kein schönes Angebot. Du's Licht in uns vermehren.
Jean-Pierre Brunner, wir haben vorher gerade erzählt, dass Montemoro-Pass eine gute Sache ist, für, von der Schweiz nach Italien zu gehen. Jetzt hat es da oben eine Statue. Seit wann hat es da so eine Statue?
Die Statue haben sie errichtet anno 1966. Die Statue ist jetzt also 31 Jahre alt, auf 2950 Meter über Meer, an einem Punkt, wo man über das ganze Saastal ein Stück vom Rhonetal und am Ober über ein Enzpoli von Italien sieht, haben 1966 die Goldgräber von früher, die Mütter Gottes Statue errichtet. Die steht auf einem gut Meter hohen Steinpodest und ist selber 5 Meter hohe Bronzestatue gefüllt mit Beton, dass sich der Wind nicht mag umgeschlagen. Und der Don Zibetti, der jetzt 75-jährig ist, hat so als seine alte Träume weil du im Alltag verwirklichst und die Mütter Gottes steht wie das Vergoldo über dem Ort Macugnaga, was er so viel Goldmine hatte, für euch ein bisschen dem, was wir in der Bibel lesen. Es erschien eine Frau, ein Zeichen am Himmel, bekleidet mit der Sonne und umrahmt von 12 Sternen. Die Mütter Gottes, der Brief, jetzt, nachdem das vergoldet ist, ist wirklich wie die Sonne selber, wenn die Sonne drin scheint und hat 12 Sterne um das heute in Trunnig. 12 Sterne, die wir jetzt in dieser Wallfahrt ein bisschen teilen, auf die Europa-Fahne, weil wir das nicht nur von der Schweiz und von Italien machen, die Wallfahrt, sondern wollen euch ein bisschen die Einheit von Europa und euch die Einheit auf dem Weg ins Jahr 2000, das Erlesungsjahr, feiern.
Da geht eigentlich der Bau von der Stadt, oder das Gießen von der Stadt auf eine Einzelperson zurück, nämlich der Don Zibetti, von dem, was ihr schon mehrmals geredet habt. Was ist denn das für ein Mann?
Also das Vergoldo, das aktuelle von der Statue, geht auf Don Zibetti zurück. Das Erstellen von der Statue geht auf 30 Jahre zurück, wo einfach die Arbeiter in Italien wollten ein Zeichen machen oder prüfen auf dem Pass. Ihr glaubt, dass Mütter Gottes geschützt hat in ihrem Lebtag, aber auch für die Bergsteiger, für alle Wanderer, so ein Zeichen, dass man unter dem Schutzmantel Gottes und unter Schutzmantel von der Mütter Gottes darf sein.
Wo lebt denn der Don Civetti jetzt? Ist er immer noch in Macugnaga? Ihr habt gerade gesagt, verschiedene Alte und Tage. Der ist er offenbar emeritiert, oder?
Jawohl, der Don Civetti, der wohnt nicht mehr in Macugna, der ist jetzt in Mailand, ein Monsignore, ein bisschen im Ruhestand. Er tut den Ruhestand genießen und macht eine so kleine Reise, aber ist nicht mehr gerade so gut zu Füße.
Jetzt sagt man immer wieder, ja, ihr Katholiko da oder Summi Christo findet das auch langsam komisch, was man müsste wirklich zu Boden reden. Ja, ihr habt Mütter Gottes von der Sibu Schmerzen, ihr habt Mütter Gottes aber jetzt zum Schnee und so fort. Wie seht ihr den religiösen Hintergrund von solchen Titeln, die man der Mütter Gottes gibt?
Also der Titel Maria zu Sibu Schmerzen zum Beispiel, das ist die Erzählung von der Bibel nach, wie viel Mal, dass Maria in ihrem Leben wirklich tiefes Leid hat erfahren. Da kommt man auf die Zahl 7, darum sagt man halt 7 Schmerzen, zum Beispiel der Kapelle, wo halt so das Bild mit 7 Schwertern dargestellt ist. Und die Statue der Kapelle Maria zum Schnee sind alle an einem Ort, was aber fast permanent Schnee hat oder sehr viel Schnee. Und auf dem Monte Moro hat es jedes Jahr viel Schnee. Im Winter kann man da nicht unbedingt den Brief umverspazieren, für die Mütter Gottes zu sehen. Darum hat man der früher Maria zum Schnee gesagt.
Hat man die Marienstatue so wegtransportieren für Schatz, vergoldet? Das heisst, hat man die echt vergoldet oder hat man da irgendeine so komische Gold-Bronze-Farbe genommen?
Nein, die haben sie also wirklich echt vergoldet, aber das haben sie vor Platz gemacht.
Und ich nehme an, dass das einiges kosten tut, oder? Solche Sachen, so viel Gold, das braucht Geld. Wer tut das irgendwie zahlen müssen? Wie die Pfarrer da auch etwas beitragen?
Ich bin also sehr froh, dass ich nicht nur betteln muss für die Mütter Gottes steht, weil ich bettle sonst schon jeden Sonntag Gott und genüge für Sachen, die ich in der Regnung von ihm ausgeben muss, was die Leute auf jeden Kopf schütteln, was bräuchte der Herr jetzt aber wieder etwas Neues als machen und also alles die Italiener, die das zahlen dienen. Wir sind nur eingeladene Gäste und Gott sei Dank müssen wir da nur mit Gebet beistehen, nicht nur mit Geld.
Das ist vorbildlich. Und Herr Pfarrer, ihr habt mir jetzt die fällige Musik wieder mitgebracht. Was ist das diesmal?
Also das ist nochmal der Kinderchor von Hallau. Diesmal mit dem Lied «So ist Gott», das Vertrauen in Gott als sein Vater, der seine Hände hat.
Ich weiß nicht. Pfarrer Jean-Pierre Brunner, ihr habt mir vorher schon vom Montemoro-Pass, von der Stadt, die von da oben ist und so weiter geredet. Und jetzt habt ihr zusammen mit dem Don Zibetti, mit dem schon besprochenen Pfarrer, emeritierten Pfarrer, eine Wallfahrt organisiert. Was habt ihr da für ein Programm?
Das Programm besteht darin, dass wir zwischen 10:30 und 11, je nachdem, wie lange wir von der Schweiz einen Brief brauchen, für einen Brief zu kommen, also spätestens um 11, haben wir hier eine heilige Messe, die in der Zeit auch die neu vergoldete Mutter Gottes Statue in Vio und gleichzeitig auch gerade eine Plaketta für Matthias Zurbriggen, als Erste, auf wo Aconcagua, glaube ich, ist ein Brief gegangen in Südamerika. Und wenn die Plakette angebracht ist, das Wetter nicht so gut gewesen, dass wir jetzt das auch noch mit dem verbinden. Wir gehen in Wallfahrt, den Brief, sagen wir fahren also zuerst einen Stück und dann laufen wir noch. Wir gehen nicht unbedingt geschlossen, aber es wird ein PTT-Kurs organisiert. Die, die Fabrik und von Fisch kennen, die können mit dem normalen Kurs fahren. Der Normalkurs BTT geht 10 ab 6 in Fabrik, 25 ab 6 von Fischb und kommt das Ballo im 7. an. Die Balmer können also im 7. auch in den Normalkurs einsteigen. Alle die müssen jetzt Grund umsteigen in einen Spezialkurs, einen Brief auf dem Mattmark. Der Kurs geht in das Grund im 10 ab 7. ab dem Postplatz.
Ihr geht da oben an, also jedermann die Gelegenheit gegeben, da aufzukommen. Was seht ihr aber besonders für das Publikum, dass wir schon ein bisschen berggängig sind?
Ja, das Publikum sollte schon ein bisschen berggängig sein. Es müssen nicht gerade allzu so junge Gitzine sein wie ich. Da ist Obstig und Gegrago. Aber vom Staudamm braucht man gute 3 Stunden, um zu laufen. Bis ich ins Distel, das ist das Hinrost im Staudamm, die wird noch die Möglichkeit einsetzen von Kleibis. Für die müsste man sich aber anmelden, was in der Zeitung noch abgedruckt ist. Bei wem? Die Telefonnummer könnt ihr also in der Zeitung nachschauen. Und von der Innenrust am Staudamm 2 Stunden Abschick muss halt schon ab und zu gelaufen sein, auch jetzt diesen Sommer. Also nicht als erste Tür im Prüfen von Montemoro, weil zuerst einmal kommt man dann sonst spät zur Messe und zweitens ist man im Nachtag total reiz.
Dann kommt also das Publikum, das eigentlich für die Mütter Gottes zum Schnee bestimmt ist, das also mit dem Schnee Erfahrung hat, mal ein fittes Publikum.
Also wir haben natürlich in der Kirche sonst auch sehr fitte Leute. Es gibt fit in der Gesundheit, in der geistlichen Gesundheit und andere, die halt die Muskeln ein bisschen besser haben. Aber jetzt mal sind schon eher ein bisschen die angesprochen, die auch Muskeln noch am rechten Ort haben.
Es braucht also beides. Jetzt so, Herr Pfarrer, ihr habt da nicht alleinig, glaube ich, die Messe. Ich kann mir sagen, dass der Kardinal von Mailand kommt. Ist das richtig?
Jawohl, also ich bin der Messe eigentlich nur der Handlanger. Ich habe organisiert, ich habe etwas auf Deutsch übersetzt. Aber der Hauptzelebrant ist der Kardinal Carlo Maria Martini von Mailand. Ein sehr, sehr gescheites und frommes Haus in Italien. Einer von den wirklich besseren Kardinälen. Einer, der in Italien selber sehr, sehr grossen Anklang hat. Vor allem mit den Jungen und auch im deutschen Sprachraum. Einmal unter Theologiestudenten haben seine Bücher sehr grossen Absatz. Der Mann kann euch unverschämt Deutsch, also im Fall wird er sicher euch ein paar Worte in Deutsch an euch richten.
Man sagt ja immer, dass der Kardinal Martini ein Papabile sei, das heisst eventuell auf den Stuhl vom Heiligen Petrus käme. Habt ihr von dem auch schon gehört reden?
Ja, in meiner Zeit in Rom und jetzt auch später, er ist da Rektor in der Hauptuniversität, sehr beliebter Mann. Natürlich sind die Gerüchte immer umeinander, aber es ist immer eine Gefahr, wer als Papabile, also als wählbare Papst in ein Konklave, in eine Wahl eingehen, ich mir immer als Kardinal müssen, heisst es mit uns im Volksmund. Also ist vielleicht eher, mir wäre lieber, er ginge nicht als Papabile ein, sondern als Papst, der Müsser.
Das werden wir dann noch genau anschauen. Herr Pfarrer Brunner, ich glaube, wir haben so das Wesentliche zu der Wallfahrt gesagt. Hättet ihr noch ein Schlusswort? Hier in der Sendung ist einfach üblich, am Schluss noch irgendetwas Markantes dazu zu sagen.
Jawohl, wir alle kennen ja sicher das Lied im Kirchengesangbuch 842. Jungfrau, wir dich grüßen, O Maria, hilf, fallen dir zu Füßen, O Maria, hilf. O Maria, schirm uns all hier in diesem Tränental. Aber ich tue im Saas mit meinen zwei Pfarrien Grund und Palo immer singen, schirm uns in diesem Saasertal. Und ich will jetzt vielleicht auch die Anregung machen, dass man im Bistum drin auch mehr singt, schirm uns in diesem Rhonetal. Erstens geht es mit dem Vers auf und zweitens, der wir hinbrechen doch nicht nur Brillo, sondern schuppen mal auch lachen und freit teilen.
Ich danke euch vielmals, Herr Pfarrer, für die Schlusswort und euch für alles, was ihr da macht. Quasi solo seid ihr da dahinter gewesen im Sommer. Vergelt's Gott, ich wünsche euch dem Anlass viel Erfolg und wenn es mir irgendwie möglich ist, bin ich euch dabei. Merci vielmals. Ich darf noch eine Schlussmusik von euch haben.
Jawohl, euch danke, dass ich die Wallfahrt vorstellen und so am Abend spät, wie wir jetzt sind, kehren wir eine Abendmusik, ein Lied am Abend. Und wir hoffen, dass wir alle zusammen eine gute Nacht haben und sonst in die Hände Gottes legen.
Das war ein kirchliches Sonntagsgespräch von heute Abend. Wenn ihr übrigens Vorschläge habt, mit welchem wir in dem kirchlichen Sonntagsgespräch hier reden könnten, so könntet ihr uns das sagen. Die Adresse, die ihr könntet schreiben, heisst Kirchlicher Informationsdienst, Neuweg 2, 3902 in Glies. Jetzt darf ich auch noch ein paar kurze Meldungen sagen. Zuerst einmal, natürlich, ihr habt es gehört, wenn ihr wolltet auf den Monte Moro Pass kommen, so kommen alle zusammen. Wenn es ein hübscher Tag ist, so gebe ich das euch noch einen guten Ausflug. Die geistige Speise von der nächsten Woche tut uns Lydia Brunner von Leik servieren. Nach der Musik, wieder ein Stück von Michael Pretorius, komme ich jetzt zum Abschluss von der Sendung «Kirche aktuell». Ihr hört noch ganz am Schluss ein bisschen Musik, kirchliche und sinnliche Musik aus dem Wallis. Und zwar spielt ich heute Abend Dannerös Hulliger auf der Orgel zu Recking im Goms. Zuerst vom Girolamo Frescobaldi, ein Capriccio Pastorale und dann von Michelangelo Rossi, eine Toccata. Beide Komponisten haben im 17. Jahrhundert gelebt. mit der Musik auf der wunderbaren Orgel von Reckingen im Goms ist jetzt die Kirche aktuell von heute Abend und überhaupt ist eine kirchliche Sendung zu Ende gegangen. Ich wünsche euch allen zusammen noch eine gute Woche. Wir kehren uns am nächsten Sonntag am Abend um 8 Uhr wieder. Macht es gut und habt eine gute Zeit. Gute Nacht, seid ihr alle zusammen, der Alois Christin.